Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Als Gast zu uns ins Studio gekommen ist Dr. Alexander Rosen, Kinderarzt hier in Berlin. Klar, wochentags hat die Praxis eigentlich immer früh auf, bis auf donnerstags. Da gibt es nur Termine nach Vereinbarung. Und wir haben heute Morgen diesen Termin mit ihm vereinbart. Herzlich willkommen, Herr Dr. Rosen.
Guten Morgen.
Mich hat ja schon die Fußmatte vor Ihrer Eingangstür sehr gerührt. Alle Größen willkommen steht da drauf. Zu sehen ist der Fußabdruck eines Babys, aber auch ein Fuß, der eher Schuhgröße 42 hat als Schuhgröße 32. Wie ist das eigentlich? Rein rechtlich gesehen ist man in Deutschland mit 18 Jahren volljährig, rechts volljährig. Und bis zu welcher Fußgröße, Größe, Alter ist man bei einem Kinderarzt richtig aufgehoben?
Ja, also tatsächlich bis zu jeglicher Fußgröße. Wir sind als Kinder- und Jugendmediziner ja tatsächlich zuständig ab Geburt, bis die Jugendlichen dann 18 sind. Und das ist auch die Philosophie, die wir in unserer Praxis vertreten. Wir beenden die Behandlung nicht, wenn die Kinder in die Schule kommen, sondern wir fühlen uns gerade für die Jugendlichen auch zuständig.
Aber es gibt doch bestimmt so Übergangsebenen. Ein Mädchen wird wahrscheinlich mit 18 häufig schon beim Frauenarzt gewesen sein. Und müssen Sie dann manches Vögelchen auch aus dem Nest schmeißen mit 18?
Ja, es ist eher andersrum, dass viele Jugendliche denken, mit 15, 16 kann man nicht mehr zum Kinderarzt gehen. Und gerade da, ich bin ja auch Kinderrheumatologe, sind doch viele Erkrankungen, die von Erwachsenenmedizinern, die ja vor allem ältere Menschen auch behandeln in ihren Praxen, dann doch unbekannt. Und da, sagen wir mal, haben wir einen ganz wichtigen Teil, wir Jugendmediziner in Deutschland, dass wir gerade diese Jugendlichen mit ihren jugendspezifischen Erkrankungsbildern und auch psychischen und sozialen Problemen dann doch auffangen können.
Dr. Alexander Rosen ist Kinderarzt mit eigener Praxis in Berlin. Zuvor hat er die Kinderrettungsstelle in der Charité geleitet als Oberarzt. Und er ist einer der Ärzte, die schon zu Beginn ihres Studiums genau wussten, wohin sie wollten, nämlich Kinderarzt. Klares Ziel. Warum gerade für die Menschen mit dem eher kleinen Fußabdruck?
Ich glaube, ich habe immer schon auch als Jugendlicher, als Schüler gerne mit Kindern, im pädagogischen Bereich gearbeitet, habe viel ehrenamtlich gemacht mit Kindern, auch als Schülersprecher. Und das war immer so, dass mir das unheimlich viel Spaß gemacht hat, dieses Heranwachsen, dieses Pädagogische. Und auch, weil ich immer den Eindruck hatte, das ist die Phase im Leben, wo man als Außenstehender, als Lehrer, als Arzt am meisten auch wirklich beeinflussen kann, positiv. Mhm. Und das ist, dieser Wunsch ist geblieben.
Sie müssen ja auch ganz anders kommunizieren. Man kann einer Vierjährigen ja nicht sagen, wir müssen jetzt deinen Wurmfortsatz entfernen oder du hast eine rheumatologische Erkrankung. Wie ist das so in Ihrer Praxis? Wie reden Sie mit Kindern? Wie bringen Sie ihnen Diagnosen bei?
Ja, also vorausgesetzt, man hat die gleiche Sprache. Das ist ja in Berlin auch nicht immer selbstverständlich. Wir sind wirklich jeden Tag dabei, in verschiedenen Sprachen mit unseren Patienten zu sprechen. Und dann kommt immer noch die Übersetzung Fachsprache, Laiensprache mit den Eltern und dann die kindergerechte Sprache. Sodass ich schon manche Sätze dann auch dreimal sage. Einmal sozusagen das Fachliche fürs Diktat. Und dann erkläre ich den Eltern, was für eine Impfung gemacht wird. Und dann erkläre ich den Kindern, dass jetzt gleich die Zaubermücke kommt und sie vor bösen Krankheiten schützt. Und dieses ständige Umswitchen auch auf den verschiedenen Ebenen, das hält auch jung, das hält auch frisch. Das macht aber vor allem auch Spaß.
Und die Zaubermücke, die darf dann stechen.
Ich erkläre Ihnen, dass das wie ein Mückenstich ist. Die Mücke kommt, macht einmal kurz Pieks und fliegt dann wieder davon. Und das ist für die Kinder dann okay. Das können sie auch akzeptieren. Und das kommt gut an bei den kleinen Kindern.
Ich stelle mir das wunderschön vor, beruflich kleine Menschen groß werden zu sehen. Denn die allermeisten Kinder kommen ja glücklicherweise gut durch. Mal Fieber, mal vom Schreck, vom Klettergerüst gefallen oder mal das Knie verschrammt. Aber wenn es dann wirklich ein Kind mal schwer erwischt, eine schwere Erkrankung, wenn es womöglich ums Leben geht, dann ist das auch wieder ganz besonders schlimm, oder?
Ja, ich denke, man muss als Arzt und vor allem auch als Kinderarzt beides können. Man muss diese breite Versorgung, Vorsorgen, Impfungen, wo man ja hauptsächlich mit gesunden Kindern zu tun hat im Alltag, können und die Sorgen der Eltern ernst nehmen, auch wenn sie vielleicht im medizinischen Kontext jetzt erst einmal nicht so besorgniserregend erscheinen, aber die Leute kommen ja nicht aus Jux und Dollerei in eine Praxis, sondern weil sie tatsächlich sich Sorgen machen. Und wenn es nur ein Mückenstich ist, in dem Moment können sie es eben nicht einordnen und haben Angst, dass es Affenpocken ist, zum Beispiel, hatten wir letzte Woche. Und ihnen dann die Sorgen zu nehmen, ist genauso wichtig wie ein schwerkrankes Kind behandeln, wie ich das zum Beispiel auf der Intensivstation oder auch in der Notaufnahme viele Jahre tun musste. Und dieses Changieren zwischen akuter Notfallmedizin und Versorgungsmedizin, das macht auch die Kinderheilkunde ganz besonders aus.
Sie haben eine besondere Qualifikation für Rheumaerkrankungen. Ich habe ganz baff geguckt. Ich dachte, Rheuma, das ist doch eine Erkrankung für Erwachsene 60 aufwärts. Das haben tatsächlich schon Kinder bis hin zur Verformung von Gelenken, sodass man sich nicht schmerzfrei bewegen kann?
Jein. Also Rheuma als Überbegriff für Autoimmun-, autoinflammatorische Erkrankungen, also Erkrankungen, in denen der Körper selber Gewebe angreift, das gibt es bei Kindern seltener als bei Erwachsenen. Aber gerade im jugendlichen Bereich ist das doch etwas, womit wir in der Kinderheilkunde oft zu tun haben. Dass die Gelenke so zerstört werden, dass sie nicht bewegt werden kann, das ist Gott sei Dank durch neue Therapiemaßnahmen und gerade auch die Arbeit der Kinderrheumatologie extrem selten geworden, sodass wir tatsächlich in der glücklichen Situation sind, dass wir diese schlimmen Verläufe in der Kinderheilkunde wie früher heutzutage nicht mehr sehen müssen.
Trotzdem ja ein schweres Los für die gesamte Familie, so etwas zu tragen oder auch eine Krebserkrankung eines Kindes zu tragen. Inwieweit sind Eltern auch Mitpatienten?
Also wir sehen die Familie immer als System und gerade wenn es um solche chronischen, schwerwiegenden Erkrankungen geht, beispielsweise in der Klinik, dann ist ein ganzes Team daran, mit dieser Familie zu arbeiten. Nicht nur die Ärzte, sondern natürlich auch die Psychologen, auch die Therapeutin. Es ist ganz, ganz beeindruckend zu sehen, dass es oft die Kinder, die Patientinnen selber sind, die Eltern aus diesem Schock erstmal rausholen, weil die Kinder in den allermeisten Fällen unheimlich tapfer sind, eine solche Diagnose hören, das natürlich auch nicht wie ein Erwachsener mit allen Konsequenzen abschätzen können und dann ganz mutig und tapfer sagen, das kriegen wir hin, das schaffen wir. Und das gibt den Eltern unheimlich viel Kraft. Und das ist auch der Grund, warum unsere Arbeit so befriedigend ist, weil wir eben diese kleinen Kämpfer sehen, die unheimlich widerstandsfähig sind und wirklich auch schlimme Krankheiten mit einer Tapferkeit und einer Kraft bearbeiten und abarbeiten, die uns Ärztinnen und Ärzte immer wieder beeindruckt und die Eltern, die das sich gar nicht hätten vorstellen können, dass ihr Kind zu so viel Kraft in der Lage ist, dann auch.
Und da sieht man die Bewunderung für diese kleinen Kämpfer, wie Sie sagen, sofort in Ihren Augen. Herr Dr. Rosen, Kindermedizin ist ja, das war lange gar nicht so selbstverständlich, ein ganz, ganz eigenes Fachgebiet, weil man mit dem Denken, okay, ein Kind kriegt je nach Gewicht und nach Alter halt die Vierteldosis eines Medikaments eines Erwachsenen und dann ist gut, die greift wesentlich zu kurz. Das sind ganz andere Verläufe, die Sie kennen und beackern müssen.
Ja, und leider sind wir auch noch nicht dort angekommen, dass die Kinderheilkunde den notwendigen Stellenwert in der Gesellschaft hat. Wenn man Eltern fragt, ist das ganz selbstverständlich. Die sagen, natürlich ist es wichtig, eine gute kinderärztliche Versorgung zu haben vor Ort, sei es Niedergelassene oder sei es Krankenhäuser. In der Politik, muss man sagen, wird das oft sehr stiefmütterlich gehandhabt. Auch in der Ärzteschaft haben die Kinderärztinnen und Ärzte jetzt nicht die stärkste Verhandlungsposition.
Heute Morgen ist bei uns der Berliner Kinderarzt Dr. Alexander Rosen zu Gast, der uns eben ein bisschen Einblick gab in seine tägliche Praxis, der sich aber auch mit den generellen Problemen im medizinischen Bereich als Kinderarzt auseinandersetzt. Diese sind wie überall zu wenig Personal, zu lange Wartezeiten, zum Beispiel in der Notaufnahme. Und manche sagen, bei den Sorgen, die alle haben, stehen die Kinder dann noch ein Stückchen weiter hinten in der Schlange. Vor kurzem, Herr Rosen, gab es einen regelrechten Brandbrief verschiedener Berliner Ärzte, die zum Beispiel einen höheren Personalschlüssel fordern in der Kindermedizin, aber auch an einem anderen Rad drehen würden, gerne drehen würden, an den Fallpauschalen zum Beispiel. Das bedeutet, dass ein Arzt für eine bestimmte Tätigkeit, zum Beispiel Blut abnehmen, so und so viel Geld kriegt. Was ist denn als Kinder- und Jugendmediziner an so einem System besonders schwierig, wenn es heißt, ja, Kind, Blut abnehmen bringt so und so viel Geld. Was ist daran so schwierig?
Ja, dass es gerade nicht so ist, dass man für eine Leistung Geld bekommt, sondern dass man für einen Fall einen Pauschalwert bekommt, unabhängig davon, ob man einmal, fünfmal oder 20-mal Blut abnehmen muss und unabhängig davon, ob das ein 16-Jähriger ist, der den Arm hinhält und man eben kurz in einer Minute Blut abnimmt oder ein 3-Jähriger Junge, der sich mit Händen und Füßen wehrt und wo die Blutabnahme dann mitunter mal 20 Minuten dauert. Das Problem ist, dass die Fallpauschalen ein System sind, die, sagen wir mal, gerade für Kindermedizin, die ja ressourcenaufwendiger ist, wo man sich Zeit lassen muss, auch für die Aufklärung, wo man die Eltern und die Kinder mitnehmen muss und die Kinder eben nicht wie in einer Maschine behandeln kann, nicht vorgesehen ist. Und das ist ein System, was in Deutschland leider einen viel zu hohen Stellenwert hat.
Zeit ist in Ihrer Praxis natürlich ein anderer Faktor, als wenn Sie ausschließlich Erwachsene behandeln würden. Trotzdem, ich habe mal geguckt, jetzt bei Hausärzten habe ich das gefunden, der kriegt für Patienten bis 4 Jahre eine sogenannte Besuchspauschale, so heißt das, von 24 Euro. Klar, da sind die vielen Vorsorgeuntersuchungen dabei. Dann sinkt das bis zum 18-Jährigen auf 25, steigt wieder an. Und wenn man dann alt ist, sind die Pauschalen deutlich höher. Klar, das ist ein ganz grobes Raster. Der eine braucht Jahre lang keinen Arzt und der andere braucht ihn dann täglich. Es ist ein ganz grobes Raster. Trotzdem spiegelt es ja auch so ein bisschen den Lebenslauf eines Menschen wider. Denn glücklicherweise sind die meisten Kinder gesund oder relativ gesund und alte Menschen brauchen das System bis an die Grenzen. Ist das wirklich komplett unfair?
Also man muss unterscheiden, ob man von dem DRG-System, die Fallpauschalen, im Krankenhaus spricht oder der Versorgung im niedergelassenen Bereich. Im Krankenhaus ist tatsächlich das Problem der Fallpauschalen ein Thema, was angegangen werden muss in unserer Gesellschaft. Das viel gravierendere Problem, was wir allerdings sehen in der Krankenhausversorgung, ist der Pflegemangel. Und zwar ein politisch lange Zeit gewollter und mit viel Kraft durchgedrückter Reduktion der Pflegekräfte, die uns jetzt auf die Füße fällt.
Was bedeutet das praktisch? Ist es tatsächlich so, wenn Sie in Ihrer Praxis entscheiden, dieses Kind muss ich in eine Klinik überweisen, dass Sie länger suchen für ein Bett als vor, sagen wir, 10 Jahren?
Ja, ganz klar. Und auch, dass die Kinder eben oft nicht in Berlin, sondern dann im brandenburgischen Umland nur ein Bett finden, dass Familien, die teilweise wirklich wenig Ressourcen haben, kein eigenes Auto, vielleicht auch der deutschen Sprache nicht mächtig sind, teilweise 60, 70 Kilometer in umliegende Krankenhäuser verlegt werden müssen mit ihren kranken Kindern, weil es in Berlin keine Betten gibt. Die Betten gibt es, die stehen da. Die aber können nicht nur nicht Pfleger benutzt werden, weil es zu wenig Pflegepersonal gibt.
Das Problem haben natürlich alle im medizinischen Bereich. Haben es die Kinderärzte tatsächlich stärker als andere?
Das würde ich so nicht sagen, aber in der Kinderheilkunde sind die Anforderungen an die Pflege noch einmal andere. Ich hatte gerade erwähnt, die Zeit und auch die Kommunikation, die notwendig ist, um Kinder und ihre Eltern zu betreuen, ist eine andere als bei Erwachsenen. Und auch die Ausbildung von Kinderkrankenschwestern ist natürlich eine, die mit anderen Herausforderungen an die Menschen herantritt, als die allgemeine Pflegeausbildung.
Die Notfallaufnahmen sind auch ein Nadelöhr, das häufig Schwierigkeiten macht. Es wird geklagt über zu lange Wartezeiten. Die, die es wirklich brauchen, kommen nicht dran oder erst nach langer Wartezeit. Und auf der anderen Seite kann man als Arzt vielleicht auch manchmal etwas wütend werden, wenn jemand ja letztlich ein Pflaster möchte oder samstagsabends um 8 merkt, dass er die ganze Woche eigentlich schon Schnupfen hat oder so. Das kommt ja auch immer vor und verstopft zusätzlich.
Ja, ich glaube, wütend muss man da nicht werden. Ich gehe ja auch mit meinem Laptop mit irgendwelchen Lappalien zum Computerladen und wundere mich, dass die mich komisch angucken, weil ich mit meinen Problemen nicht klarkomme. Also da muss man sich auch immer ein bisschen in die Leute reinversetzen. Die kommen ja nicht umsonst, weil sie nichts zu tun haben, sondern weil sie echt Sorgen haben. Man muss das auf zwei Ebenen sehen. Wir haben in Deutschland ein hervorragendes Gesundheitswesen im internationalen Vergleich. Wir haben gute Versorgung. Gerade hier in Berlin ist die Versorgung auch im deutschlandweiten Vergleich sehr gut und sehr, sehr dichtes Netz. Und dennoch könnten wir mit den Ressourcen, die wir reinstecken, mit dem, was wir haben, viel, viel besser sein. Und das Ganze krankt, wenn man es auf einen Nenner bringen will, daran, dass wir über viele, viele Jahre durch Privatisierung und Ökonomisierung unser Gesundheitswesen im wahrsten Sinne des Wortes kaputt gewirtschaftet haben.
Und klar, wenn mein Kind am Wochenende plötzlich 40 Fieber kriegte aus dem Stand, dann stände ich auch in der Notaufnahme und würde wollen, dass ein Arzt sich das möglichst gleich anschaut. Sie haben nun so eine Notaufnahme geleitet. Haben Sie Lösungen gefunden für dieses Problem, dass da vielleicht ein krebskrankes Kind plötzlich Fieber hat und ein anderes hat ein bisschen Ohrenschmerzen und beide sitzen da und wollen behandelt werden? Haben Sie Lösungsmöglichkeiten gefunden, um das zu verbessern?
Ja, man muss sich als Leiter einer Notaufnahme wie ein Löwe für mehr Personal einsetzen und für gutes Personal, ausgebildetes Personal, und muss dieses Personal natürlich auch selber ausbilden und fit machen. Und man muss auch übergeordnete Lösungen finden. Wir haben beispielsweise einen Vertrag mit der Kassenärztlichen Vereinigung geschlossen, sodass an den Wochenenden zu den Stoßzeiten, wo die Kinderarztpraxen zu haben, niedergelassene Kollegen und Kolleginnen dann Dienst schieben in den Räumlichkeiten der Notaufnahme und die normalen, banalen Husten, Schnupfen, Heiserkeitsfälle uns abnehmen, was dazu führt, dass die Krankenhausärztinnen und Ärzte sich wirklich um die Patienten kümmern können, schwerpunktmäßig, die wirklich die Dienstleistung eines Krankenhauses benötigen. Und das hat zu ganz erheblichen Verbesserungen der Versorgung geführt. Es reicht nicht, um alle Patienten glücklich zu machen, dass die Wartezeiten schön kurz sind, aber es hat ganz erheblich die Versorgung für alle Patienten verbessert, die mit Ohrenschmerzen und die mit einem gebrochenen Arm.
Und der verstauchte Finger kommt dann auch dran und kann freundlich behandelt werden.
Hoffentlich.
Und die anderen können schneller nach vorne drücken. Es ist natürlich ein Jonglieren mit knappsten Mitteln, jedes Mal. Ist das ein Grund, dass Sie sich vor einem Jahr entschlossen haben, eine eigene Praxis zu eröffnen und nicht mehr ausschließlich im klinischen Bereich zu arbeiten? Sie haben ja da wirklich alles gemacht. Also war das auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Resignation, aber es ist ein anderes Medium, aber eine Lösung für Sie selber?
Nein, also Resignation sicherlich nicht. Die Arbeit hat mir da sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte sie auch noch länger weitermachen können. Es ist ein tolles Krankenhaus und ein tolles Team und eine ganz wichtige und tolle Arbeit. Eine Flucht war das nicht, aber man muss sich eben fragen, kann man, möchte man das, diese Art von Arbeit, diese intensive Arbeit auch für die nächsten 25 Jahre machen? Oder sucht man sich etwas, wo man länger durchhält, ohne wirklich an seine eigenen Grenzen auch irgendwann zu stoßen? Ich war ja zuständig dort für alle Fälle von sexueller Gewalt bei Kindern und Jugendlichen in Berlin und Umland. Das ist natürlich etwas, das macht man ein paar Jahre, aber das jetzt 25 Jahre zu machen, das ist schon eine Belastung, die man dann auch gerne nach ein paar Jahren wieder abgibt.
Alexander Rosen, Arzt für Pädiatrie, heißt das, glaube ich, Kinder- und Jugendmedizin, wollte immer genau das. Sein Medizinstudium hat er genau mit diesem Ziel vor Augen auch gestartet. Es gibt ja so regelrechte Medizinerfamilien, ganze Dynastien. Kommen Sie auch aus so einer Familie?
Nee, ich glaube, ich bin der Erste in der Familie. Also zumindest soweit ich das rückwirkend gucken kann, ja.
Mhm. Was haben die anderen gemacht?
Oh, alle Ingenieure und Übersetzer und Rechtsanwälte.
Also nicht so, wo der Sohn das wird?
Nein.
Gar nicht. Sie sind viel herumgekommen in Ihrem Leben. Sie haben Zivildienst gemacht in Jerusalem, Ihre Doktorarbeit auf Kuba geschrieben zur Frage, wie Impfen und Impfskepsis in diesem Zusammenhang dieses Landes verläuft, auch im Vergleich zu Deutschland, waren dann später in Asien. Was erzählen uns diese verschiedenen weltläufigen Stationen? Was erzählen die uns über Sie?
Nur, dass ich gerne reise, glaube ich, und Interesse habe an anderen Kulturen.
Was haben Sie in Jerusalem gemacht?
Ich habe da in einem Dorf für körperlich und geistig Behinderte gearbeitet. Also eigentlich einen klassischen Zivildienst, wie man ihn damals auch in Deutschland hätte machen können. Aber eben damals im Rahmen das hieß damals anderer Dienst im Ausland, war man dann anderthalb Jahre eben in einem anderen Land und hat dort wie hieß das so früher so schön, seinem Land auf andere Weise gedient.
Ja, aber dann gleich Jerusalem, also in der Gegend fliegen öfter mal Kugeln herum. Und wie kamen Sie auf diesen Ort, Jerusalem?
Ja, ich glaube, es ist natürlich als Deutscher hat man genügend Bezugspunkte, um Interesse und auch Neugier auf das Land Israel zu haben. Warum ich gerade in Jerusalem gelandet bin, das war mehr oder weniger Zufall, aber den Zivildienst in Israel, das war schon meine Entscheidung und ganz bewusst auch. Und das war ein sehr, sehr prägender Abschnitt meines Lebens, auf den ich immer noch sehr dankbar zurückschaue und aus dem heraus sich auch viele, viele lebenslange Freundschaften ergeben haben.
Und dann für die Doktorarbeit nach Kuba, macht auch nicht jeder, um zu gucken, wie gehen die da mit dem Impfen um?
Ja, das ist ja ganz spannend. Also mich hat vor allem interessiert die unterschiedlichen Impfstrategien in der Bundesrepublik und der DDR. Das kann man heutzutage natürlich nur noch rückwirkend, historisierend sich anschauen. Und da war es sehr spannend zu sehen, wie geht ein tatsächlich noch sozialistisch aufgebautes Gesundheitswesen wie auf Kuba mit Impfen, mit Impfkampagnen um, im Vergleich zu unserem eher marktwirtschaftlich orientierten Impfwesen in Deutschland.
Was war das Wichtigste, was Sie rausgefunden haben?
Unterschiedliche Sachen. Also ich habe mich vor allem mit Impfskepsis und Impfkritik auseinandergesetzt in Deutschland, also bei den Eltern natürlich, so strukturierte Interviews geführt und geguckt, wie die Eltern Impfungen sehen und das verglichen mit der Impfskepsis in einem sozialistischen System. Und das war sehr spannend, dass es dort quasi die Impfung gar nicht hinterfragt wurden, während es in Deutschland eben viele Ansatzpunkte gab, wo man die Eltern einfangen bzw. auch abholen konnte.
Hat Ihnen das etwas genützt in den letzten 2 Jahren Corona-Pandemie, wo ja Impfen auch für die allermeisten ein Segen war und für die, die das nicht wollten, da taten sich ja richtig Gräben auf. Das wurde ja nicht mehr diskutiert, das waren Kämpfe.
Ja, also es bringt mir was im klinischen Alltag, weil ich, sagen wir mal, sehr viele Ressourcen und sehr viel Wissen über Impfungen, aber auch eben über die Argumente von Impfskepsis und Impfkritik aus dieser Doktorarbeit ziehen konnte und, glaube ich, auf einer ganz anderen Ebene Eltern begegnen kann, die zum Teil ja auch berechtigte Sorgen haben, die abzuholen, ihnen die Sorgen zu nehmen und auch zu erklären, was es damit auf sich hat mit den Empfehlungen für die Impfung. Das habe ich schon dort auch durch die Doktorarbeit besser lernen können. Ja.
Ein Vorbild von Ihnen wurde mir gesteckt, sei der große Rudolf Virchow, der mindestens so sehr sozial geleitet war wie medizinisch. Was ist für Sie ein Vorbild an diesem Mann?
Ja, Rudolf Virchow war ja nicht nur Pathologe und Arzt, er war ja auch Politiker und er war vor allem jemand, der den Zusammenhang gesehen hat zwischen der Medizin und der Politik. Er hat ja gesagt, Medizin ist eine soziale Wissenschaft, also weg von dem reinen naturwissenschaftlichen hin zum Sozialen. Und er hat auch gesagt, Politik ist weiter nichts als Medizin im Großen. Und dieser Gedanke, dass wir Mediziner eine Rolle spielen können, um die Politik aufmerksam zu machen auf Missstände in der Gesellschaft, auf Armut, auf mangelnden Zugang zum Gesundheitswesen, auch auf Aspekte, die den gesellschaftlichen Frieden beeinträchtigen. Das geht zumindest in Deutschland, aber auch international auf Menschen wie Virchow zurück, die wirklich den Zusammenhang erstmalig erkannt und benannt haben zwischen den sozialen Lebenssituationen, Gesundheit und gesellschaftlichem Frieden.
Der sich zum Beispiel immer dafür eingesetzt hat und auch nachgewiesen hat, dass eine Krankheit wie Tuberkulose kein
oder
Zufall
Cholera.
Ist, Cholera, sondern immer vorwiegend Menschen trifft, die beengt leben, die arm leben, die kein Dach über dem Kopf haben, die nicht vernünftig essen können. Also diese ganzen Dinge, auf die heute viel Erkenntnis fußt, hat er angestoßen.
Und damit auch politisch mit ausgelöst und teilweise ja auch politisch gewollt. Und diesen Zusammenhang, strukturelle Gewalt, wenn man so will, in der Gesellschaft, wo wirklich Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt werden, Bevölkerungsgruppen, die Ressourcen genommen werden, gesundes Leben zu führen. Das hat Virchow erstmalig, wenn man so will, wirklich in die breite Medizin getragen und auf seinen Schultern betreiben wir heute medizinische Friedensarbeit und ein öffentliches Gesundheitswesen, was sich eben dem gesellschaftlichen Frieden auch verschrieben hat.
Jetzt reden Sie fast wie jemand, der genauso gut politische Wissenschaften hätte studieren können wie Medizin.
Ja, das klingt
fast so.
Ja, das mag sein.
Ich frage mich, aus diesem Verständnis von Medizin ist womöglich auch Ihr Engagement bei IPPNW entstanden, also Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs. Da sind Sie schon als Medizinstudent eingetreten, unabhängig von dieser Gedankenwelt und der Abstraktion. Gab es ein Schlüsselerlebnis?
Ja, ich glaube, das Schlüsselerlebnis war tatsächlich, dass ich in Budapest war, oben auf dem Schloss in Buda, und mitten auf diesem Platz, auf diesem riesigen, wunderschönen mittelalterlichen Schlossplatz, ist so ein rotes Kreuz in den Boden eingelassen. Und ich habe mich gefragt, was ist dieses Kreuz? Und dann gibt es eine kleine Plakette irgendwo am Rand, die die meisten Leute wahrscheinlich nicht sehen. Und da steht drauf, dieses Kreuz symbolisiert den exakten Ort, an dem NATO-Atomwaffen abgeworfen worden wären in Zeiten des Kalten Krieges. Und diese Erkenntnis, dass wir uns in unserem schönen Kontinent Europa, in diesen wunderschönen Städten wie Budapest oder Berlin, ständig auf einem virtuellen Schlachtfeld sozusagen bewegen, wo Militärs den Abwurf von Atomwaffen geplant haben und sogar mit Koordinaten versehen haben und diese Atomwaffen ganz reell auch heute noch in Silos stehen und für den Abschuss bereit sind. Das hat mir gezeigt, das ist etwas, eine Situation, da muss etwas geschehen, das kann so nicht weitergehen.
IPPNW, Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges.
Und Ärztinnen.
In sozialer Verantwortung, also im Wettbewerb um die sperrigste Bezeichnung, hätte die Organisation auch gute Chancen. 1985 ausgezeichnet mit dem Friedensnobelpreis und gegründet. Und das muss man sich heute vielleicht besonders vergegenwärtigen. In den 80ern gemeinsam ins Leben gerufen von amerikanischen und sowjetischen Ärzten. Muss man gerade heute vielleicht wieder drüber nachdenken. Alexander Rosen, der erklärte mir, dass die Mücke, die die Spritze setzt, dass die keineswegs stechen darf, sondern dass die einen Pieks macht. Warum ist das wichtig, dass die Mücke einen Pieks macht?
Ja, also Worte führen ja zu Emotionen und man muss immer genau gucken, welche Worte welche Emotionen auslösen, und gerade wenn man mit Kindern spricht, aber auch mit Erwachsenen. Also es gibt eben die Möglichkeit, dass man mit einer Familie eine halbe Stunde lang über einen Hirntumor spricht und die das ganz, sagen wir mal, gut verarbeitet bekommen, aber in dem Moment, wo das Wort Krebs dann fällt, dann alles zusammenbricht. Und das ist eigentlich etwas, was man als Arzt auch wissen muss, welche Worte, welche Emotionen auslösen, und dass man ein und dasselbe meinen kann, aber durch eine andere Wortwahl oder auch durch eine andere Rhetorik durchaus unterschiedliche Emotionen und damit auch unterschiedliche Akzeptanz auslösen kann. Und das gilt in unserer politischen Arbeit natürlich genauso. Wenn wir über Atomwaffen sprechen, dann kommt es auch darauf an, will man die Leute mit ihrer Angst abholen? Oder will man die Leute mit ihrer Hoffnung abholen, dass eine bessere Welt möglich ist?
Das war jetzt die Biege von der Mücke, die pieksen und nicht stechen darf.
Zum Elefanten.
Zum Elefanten. Atomenergie. Dr. Alexander Rosen ist sehr aktives Mitglied bei den Internationalen Ärzten für die Verhütung des Atomkrieges. Diese Schreckensversion steht ja seit einigen Wochen stärker vor Augen als vorher, weil Putin ja mehr oder weniger versteckt auch damit droht. Ich bin mal auf die Homepage gegangen von IPPNW. Da steht dann Ukraine-Krieg, die Waffen nieder, Deeskalation jetzt. Herr Rosen, das wünschen sich alle. Leider erzielt man damit beim Hauptverursacher derzeit keinerlei Eindruck. Das ist wirklich kein Vorwurf, aber vergegenwärtigt sich da der IPPNW der eigenen Hilflosigkeit wie alle anderen auch?
Also die Hilflosigkeit steht im Raum und ist greifbar bei allen. Und gleichzeitig agieren wir ja nicht im luftleeren Raum. Wir haben Erfahrungswerte, gerade hier in Deutschland, gerade in Europa, aus dem Kalten Krieg, was es bedeutet, unter einer atomaren Bedrohung auch zu leben und gleichzeitig Teil dieser atomaren Auseinandersetzung zu sein. Auch wir haben ja in Deutschland Atomwaffen, die auf russische Städte gerichtet sind. Und da ist es einfach wichtig, wenn man aus dem Kalten Krieg überhaupt lernen möchte und wenn das überhaupt übertragbar ist, dann ist es wichtig, eben die Gegenseite nicht zu dämonisieren und auch nicht zu personalisieren, sondern ganz nüchtern das Problem vom Ende her zu denken und festzustellen, es wird in Europa keinen Frieden gegen Russland, sondern nur Frieden mit Russland geben. Unabhängig von Putin oder nicht.
Ja, aber derzeit haben wir nicht die Gegenseite dämonisiert, oder die Ukraine hat die Gegenseite dämonisiert, sondern die Gegenseite hat sich dämonisiert. Und das bisherige Sicherheitsdenken, das Abgleichgewicht des Schreckens, beruht ja auf dem Mantra, der Einsatz von Atomwaffen ist eine Selbstzerstörung. Sprich, wer zuerst sie einsetzt, der stirbt als Zweiter. Das ist hochbrutal, hat aber bislang auch relativ gut gewirkt.
Also das sehe ich anders. Natürlich werden wir als Westen von Putin in seiner Propaganda dämonisiert und natürlich dämonisieren wir auch ganz bewusst Putin und die Russen. Und da müssen wir von wegkommen, da müssen beide Seiten von wegkommen, weil so kommt man nicht an den Verhandlungstisch. Und wenn uns die Geschichte irgendwas lehrt, ist, dass solche Kriege nicht auf dem Schlachtfeld, sondern immer am Verhandlungstisch gelöst werden. Und der Weg zum Verhandlungstisch wird weiter, je mehr wir diesen Weg gehen. Und das Mantra der Atomwaffen, das Problematische ist, dass wir uns ja auf eine Richtung bewegen, dass der Einsatz von Atomwaffen immer einfacher und realistischer wird durch lenkbare, durch kleine, durch taktische Atomwaffen und eben weg von diesem hypothetischen, strategischen. Und das ist die große Gefahr, dass tatsächlich irgendwann jemand auf die Idee kommen könnte, eine Atomwaffe taktisch einzusetzen.
Also ein bisschen Atomkrieg zu machen, um es mal ganz böse zu sagen. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Das Nuklearzeitalter begann ja in den 1940ern mit Atomtests in New Mexico und den Bomben auf Hiroshima und Nagasaki. Robert Oppenheimer, der Vater der Bombe, verurteilte sie, nachdem er die Folgen sah. Zitat, jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten. IPPNW fordert die Abschaffung aller Atomwaffen. Ist das eine Utopie?
Nein, das ist keine Utopie. Das ist die realistischste Lösung unserer aktuellen Situation. Ich glaube, also uns wird ja immer vorgeworfen, wir seien unrealistisch, wir seien Träumer. Ich sehe es ganz anders. Ich glaube, die Menschen, die glauben, dass wir in einer Welt, in der immer mehr Staaten atomare Waffen haben und in der die Hemmschwelle, Atomwaffen einzusetzen, immer niedriger wird, wer glaubt, dass wir in so einer Welt als Menschheit überleben, der ist Utopist. Realist ist derjenige, der sagt, es ist eine so große Gefahr für unseren Planeten, dass wir etwas tun müssen, um weiter bestehen zu können. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir schaffen die Atomwaffen ab und da gibt es legale völkerrechtliche Instrumente, oder die Atomwaffen schaffen uns ab.
Abschaffung ist ein großes Wort und ich glaube, der Großteil der Menschheit, egal wo er lebt, würde sich darüber freuen. Aber mir ist kein Beispiel eingefallen, kein einziges, dass Menschen aus reiner Vernunft eine bestehende technische Entwicklung komplett abgeschafft und dann in Anführungszeichen vergessen haben. Ich denke da eher an die Physiker von Dürrenmatt, der meint ja, alles, was man denken kann, wird mal gedacht und nichts, was in der Welt ist, wird wieder vollständig verschwinden. Und einen konkreten Weg dahin weiß ja auch niemand. Wir sind nun mal da.
Doch, wir sind ja als Menschheit viel weiter. Also da tun sie, glaube ich, der Menschheit ein bisschen Unrecht. Wir haben ja als Zivilisation tatsächlich Gesetze, völkerrechtliche Gesetze, die auch Kriegssituationen und auch Waffen betreffen. Wir haben die Genfer Konvention, wir haben biologische Waffen geächtet, wir haben chemische Waffen geächtet.
Und sie sind trotzdem eingesetzt worden.
Sie sind im Ersten Weltkrieg eingesetzt worden in Europa. Ja, aber jetzt gerade in Syrien sieht man ja, wie sehr diese Ächtung von Chemiewaffen beispielsweise, der ja weltweit die absolute Mehrheit der Staaten sich angeschlossen haben, geführt haben, dass nämlich der vorgeworfene Einsatz ein so großer Vorwurf ist, dass Staaten dafür in den Krieg ziehen würden. Und die biologischen Waffen, die chemischen Waffen, auch die Landminen und die Streubomben haben gezeigt, nicht nur Staaten können Waffen aus ihren Arsenalen nehmen durch die Ächtung, sondern Banken, Versicherungsunternehmen und Firmen, Rüstungsfirmen sagen, wenn eine Waffe völkerrechtlich geächtet ist, dann kann ich dort die Gelder meiner Klienten nicht mehr investieren. Sie ziehen Gelder dort heraus. Die USA hat das Streubombenabkommen nicht unterzeichnet. Trotzdem produzieren US-Firmen keine Streubomben mehr wegen der völkerrechtlichen Ächtung. Da wollen wir bei Atomwaffen auch hinkommen.
Sie haben eine Menge Optimismus und Sie brauchen ihn wohl auch. Dr. Alexander Rosen, Kinderarzt, am Donnerstag nur Sprechzeiten nach Vereinbarung. Wir hatten heute einen Termin mit Ihnen vereinbart. Was steht denn sonst noch an? an so einem Donnerstag?
Ja, tatsächlich auch politische Arbeit. Ja. Tatsächlich auch die Themen bearbeiten, zu denen ich sonst im Alltag nicht komme. Das sind über die IPPNW, über die wir ja schon gesprochen haben, natürlich die Themen Atomwaffen und Friedenspolitik. Aber auch, leider muss man immer noch sagen, das leidige Thema Atomausstieg und Energieversorgung hier in Deutschland.
Bin ich naiv, wenn ich gehofft hatte, Sie gehen heute mit Ihren beiden Kindern in die Sandkiste?
Also tatsächlich steht heute Abend ein Kinderfest in der Schule an. Da freue ich mich natürlich am meisten drauf. Aber wenn Sie mich fragen, wie ich den restlichen Tag, während meine Kinder in der Schule sind, verbringe, dann tatsächlich diese Themen.
Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio, Dr. Alexander Rosen, ein sehr engagierter Arzt auf vielen, vielen Feldern. Er hat eine Praxis für Kindermedizin hier in Berlin und ist sehr engagiert beim IPPNW, bei den internationalen Ärzten und Ärztinnen zur Verhütung des Atomkriegs in sozialer Verantwortung. Das ist, glaube ich, der vollständige Titel, der bestimmt manche Sitzung auch beschäftigt, ob der so sein muss. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für diesen Besuch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.